Ja, das war ja Lukas, der Arzt, der die Apostelgeschichte geschrieben hat und der auch diese Geschichte erzählt, diesen Bericht von Philippus, wie er diesen speziellen Auftrag erhalten hat und einen weiten Weg gehen musste, um diesen Äthiopier anzutreffen und der sich dann bekehrte und taufen ließ. Ehrlich gesagt hätte ich die Geschichte gerne mal von dem Äthiopier gehört, also aus seiner Perspektive, wie er das so erlebt hat. Und vielleicht hören wir das mal im Himmel oder so, wenn wir ihn fragen. Also ich finde das immer spannend, welche Wege Gott mit den unterschiedlichen Menschen geht und welche Wege er auch mit uns gegangen ist. Er hätte wahrscheinlich dann erzählt, wie er aufgewachsen ist und was ihn so geprägt hat. Ne? Wir kennen das ja so, klassisches Zeugnis, wie man das so erzählt. Was war vorher? Wie hat man Jesus kennengelernt? Und was war nachher? Vielleicht hätte er erzählt, wie er politisch Karriere gemacht hat und vor allen Dingen dann, wie er den Gott Israels kennengelernt hat. Wie kam es eigentlich dazu? Manche Ausleger meinen, das geht vielleicht auf die politischen Beziehungen zurück, die schon König Salomo mit der Königin von Saba gehabt hat. Vielleicht hat er auf einem seiner Dienstreisen, wo er unterwegs war, auch etwas von Juden kennengelernt, die es ja überall auch gab. Und hat da den Gott Israels kennengelernt, keine Ahnung, er wird uns das erzählen, wenn wir ihn fragen. Und dann diese große Sehnsucht, dass er gedacht hat, ich muss nach Jerusalem, ich muss diesen weiten Weg auf mich nehmen, und um da mehr zu erfahren. Und dann vielleicht die Enttäuschung, das ist meine These, ihr werdet das gleich hören, dass er da eigentlich Gott gar nicht gefunden hat. Es war niemand da, der ihm von Jesus erzählt hat. Er fährt dann wieder zurück. Und dann begegnet oder taucht da plötzlich der Philippus wie aus dem Nichts auf und erzählt ihm von dem, wonach er sich immer gesehnt hat, und merkt, dass das ist es, das ist die Wahrheit, und bekehrt sich. Wäre eine schöne Geschichte, bestimmt aus seiner Perspektive. Und bestimmt haben wir auch solche Geschichten zu erzählen, vielleicht nicht immer gleich ganz so spektakulär, aber vielleicht auch doch, aber das spielt ja keine Rolle, es ist unsere Biografie und irgendwo ist Gott in unser Leben getreten, und ich finde das total spannend, ich mag das total, wenn man sich diese Geschichten wieder erzählt. Ich bin ja öfter in Kasachstan, die Kasachen, die erzählen, also die Moslems waren, die zum Glauben gekommen sind, die erzählen Geschichten ja ewig lang und so, und die wollen auch unsere Geschichten hören, und ich finde es auch wichtig, dass wir hier in unserer Gemeinde oder ihr, oft wissen wir gar nicht voneinander, wie wir zum Glauben gekommen sind, weil wir uns diese Geschichten nicht mehr erzählen, und wir müssen die wieder heben, wir müssen uns das wieder erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, und werden dann merken, wie da auch wieder etwas in uns zu brennen beginnt, weil wir merken, Mensch, wie gnädig war Gott und welche Menschen hat er gebraucht und welche Umstände, damit ich zum Glauben kam. Und es ist oft so, eigentlich immer so, dass Gott einzelne Menschen gebraucht. Ja, wie bist du zum Glauben gekommen? Wie sind sie zum Glauben gekommen? Vielleicht waren es die Eltern, die es natürlich weitergegeben haben, wenn sie Christen waren, aber es waren irgendwie Menschen, die nicht geschwiegen haben. Vielleicht war es der Arbeitskollege, wie auch immer. Irgendwo gab es Menschen, die Christus bekannt haben und die Gott gebraucht hat. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 10, an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Ganz logisch, oder? Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und genau das ist geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Das finde ich auch bemerkenswert. Also einmal würden wir wahrscheinlich alle zustimmen, dass wir alle den Auftrag bekommen haben, diese Botschaft nicht für uns zu behalten, sondern weiterzusagen. Und dann steht hier, schaut mal, was für eine Freude es ist, die kommen zu sehen, die gute Nachricht bringen. Wir denken ja immer, wir verkaufen das so wie saures Bier, ja, also was eigentlich keiner will. Ne? So, wir drehen das den Leuten irgendwie an und wir müssen irgendwelche Tricks und Methoden erfinden, damit die Leute überhaupt zuhören. Eigentlich wollen sie das gar nicht. Ja? Und hier steht, guck mal, das sind Leute, die empfinden das als eine große Freude. Und das ist ja auch das Kennzeichen des Evangeliums, ist ja die gute Nachricht oder die frohe Botschaft im Griechischen, dieses Euangelium, ja, der Freudenbote. Da gehörten immer zwei Dinge dazu. Große Freude, weil man so eine gute Nachricht hatte, die unbedingt an den Mann gebracht werden muss, und eine unwahrscheinliche Dynamik, die dahinter steckt, eine unwahrscheinliche Lebendigkeit. Und das ist natürlich wichtig, dass wir auch überzeugt sind und dass wir selbst diese Freude erlebt haben und uns auch diese Freude schenken lassen an dieser großartigen Botschaft, die wir haben heute für diese Welt und für die Menschen. Also es funktioniert, glaube ich, auch nur so mit Freude und mit Dynamik. Und das will Gott uns schenken. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die sich dann auch freuen, dass wir kommen mit dieser Botschaft. Ja, es ist fast nicht zu glauben. Ich habe das vor einiger Zeit erlebt bei uns im Rewe an der Wursttheke. Ne? Also nicht an der Wursttheke, sondern an dem Kühlregal. Da stand eine ältere Frau, die war völlig irritiert, weil es so viele Sorten gab und musste sich da jetzt entscheiden. Und ich merkte, wie sie sich schwer tat, und irgendwie sprach ich sie an, ob ich ihr helfen könnte, also die richtige Wurstsorte da auszusuchen. Und dann kamen wir ins Gespräch über den Glauben. Ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist. Ne? Es ist aber die spannende Frage, wie kommen wir von der Wurst zu Jesus? Oder beziehungsweise, wie kriegen wir von Alltagsthemen den Bogen hin, über den Glauben zu sprechen? Ehrlich gesagt, ich habe da auch keinen Trick oder so. Aber irgendwie, Gott schenkt das. Und es funktioniert, wenn man die Freude hat oder wenn das Anliegen da ist. Und die Frau hat sich so gefreut, das wollte ich eigentlich sagen, ja. Die hat sich nachher so bedankt. Das war ihr viel wichtiger als die Wurst. Ja, also dieses Wort, das sie da gehört hat. Und solche Leute gibt es. Und es wäre schön, wenn wir die auch irgendwie ausfindig machen oder Gott uns zu diesen Menschen führt, die sich wirklich freuen über die Botschaft. Okay, mein erster Punkt ist, Menschen sind auf der Suche nach Gott. Menschen sind auf der Suche nach Gott. Der Finanzminister hier aus Äthiopien macht sich in seiner Nobelkutsche mit 2 oder 4 PS auf den Weg nach Jerusalem. Die Ausleger streiten sich darüber, ob diese Kutsche von Ochsen gezogen wurde oder von Pferden. Ja, man kann sich nicht vorstellen, dass wenn das Pferde waren, dass der Philippus da nebenher gelaufen ist. Die waren ja viel zu schnell. Also entweder muss der Philippus richtig fit gewesen sein, ja, der Junge, und hat da Schritt halten können, hat sich da doch eine gewisse Zeit an den Wagen halten können, oder es waren doch Ochsen, ja, und dann konnte er ganz gut Schritt halten. Also Evangelisten sollten fit sein. Und auch wir sollten fit sein, um da schon mal nebenher zu laufen. Was immer das im übertragenen Sinne bedeutet, können wir nachher nochmal drüber nachdenken. Dieser dunkelhäutige Afrikaner begleitet einen der wichtigsten Posten seiner Regierung, der Königin Kandake von Äthiopien. Er ist ein sehr wohlhabender Mann, er hat genug Geld, er ist einflussreich. Aber wahrscheinlich tut das gar nichts zur Sache. Der einzige Grund, um nach Israel zu reisen, nach Jerusalem, ist seine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und so macht er sich auf den Weg aus dem heutigen Sudan in Richtung Norden nach Jerusalem. Und das müssen ungefähr zwischen 2000 und 2500 Kilometer gewesen sein. Also ich habe das mal so in Google eingegeben, das ist ungefähr so viel wie aus Andernach, Taubentränke bis nach Moskau. Das ist ungefähr die Strecke. Ja? So, das sind so ungefähr 2300 Kilometer mit der Kutsche. Ja? Vielleicht mit Ochsen oder auch mit Pferden, keine Ahnung. Also es ist ein weiter Weg und die Straßen waren noch nicht so ausgebaut. Er hat ja auch nicht die offiziellen Straßen hier alle benutzt, das lesen wir ja dann. Ja? Da war eine Straße dabei, die war auf der Karte vielleicht gar nicht mehr verzeichnet oder so, die er hier wählt, um vielleicht eine Abkürzung zu wählen, wie auch immer, 2000 bis 2500 Kilometer. Es ging am Roten Meer vorbei, wahrscheinlich westlich des Nils, an Khartoum vorbei, die Hauptstadt vom Sudan, da wo der blaue Nil in den Weißen fließt, vorbei an dem berühmten Felsentempel Abu Simbel, und dann an Ägypten vorbei, ja, die gewaltigen Pyramiden. Das war eine richtige Kulturreise. Und dann kam endlich Jerusalem in Sicht. Die heilige Stadt, wonach er sich gesehnt hat. Und dann steigt er wahrscheinlich im Jerusalemer Hilton ab oder so, irgendwo in der Altstadt, ja, Hotel in bester Lage, ruht sich wahrscheinlich ein bisschen aus und dann macht er so eine kleine Sightseeing-Tour, geht zum Tempel auf dem Ölberg, ist fasziniert, Davids Stadt. These, was ich glaube. Viele Menschen sind auf der Suche nach dem lebendigen Gott. Aber es ist auch für viele ein sehr langer Weg mit vielen Umwegen. Also nicht geografisch ein langer Weg, biografisch vielleicht ein langer Weg für viele. Viele Menschen sind auf der Suche nach Gott und sie nehmen viel in Kauf. Sie investieren sehr viel Geld unter Umständen. Da fließt viel Energie rein, um das zu finden, was sie eigentlich suchen. Ich glaube, dass viele Menschen auf der Suche nach Gott sind. Und was ich auch glaube, ist, dass unsere innere Einstellung ganz wichtig ist. Ich war in der Pfalz unterwegs, da nahm ich einen Bruder so zur Seite, nach einer Predigt in einem Gottesdienst und sagte, Bruder Pfeil, du musst wissen, also es war so eine Art Geheiminformation, ja, er flüsterte, Bruder Pfeil, du musst wissen, hier in der Pfalz, das ist ein harter Boden für das Evangelium. Und ich sagte zu ihm, ach, das habe ich ja noch nie gehört. War ein kleiner Scherz, weil das höre ich überall, wo ich hinkomme. Hier ist ein harter Boden für das Evangelium. Und ich nehme das schon auch ernst, weil das empfinden die Leute so. Es ist wirklich nicht leicht, Menschen mit dieser guten Botschaft zu erreichen. Es ist ein harter Boden. Dennoch glaube ich, dass ich persönlich glaube, um das gleich mal so entgegenzusetzen, dass die Ernte reif ist. Also nicht in dem Sinne, dass wir jetzt mit dem Mähdrescher durch Andernach fahren und die Ernte einholen, im übertragenen Sinne, sondern dass es viel zu tun gibt in der Ernte und dass wir viele Menschen erreichen können, wenn wir hingehen. Okay, zurück. Ich glaube, unsere Einstellung ist wichtig. Wenn wir denken, und vielleicht ist das unsere Erfahrung, die Menschen, die sind heute so gottlos und so oberflächlich und wollen vom Evangelium überhaupt nichts wissen und so weiter, dann mag das zwar auf sehr viele zutreffen, aber dann übersehen wir so leicht die, die Sehnsucht nach Gott in ihrem Herzen haben. Also wenn wir das so als Generalurteil über unsere Gesellschaft heute fällen, dann das ist die Frage unserer Haltung. Wisst ihr, ich habe immer gestaunt über dieses Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld. Das hat was mit mir gemacht. Am Anfang habe ich gedacht, als ich mich da näher mit beschäftigt habe, das ist aber schlecht, dass so viel Samen verloren geht. Ne? Also so viel fällt auf den Weg und unter die Dornen und auf ja, festen Boden und so weiter. Nur so wenig. 1:4 sozusagen. Und dann später habe ich gedacht, boah, das ist aber viel. Und wenn den Samen, den wir ausstreuen, wenn da jeder vierte Teil wirklich auf guten Boden fällt, das ist aber viel. Das denke ich heute auch, das ist aber viel. Wenn wir jetzt mal bei diesem Bild bleiben, wie können wir eine größere Ernte bekommen? Vielleicht mal die Mathematiker unter uns. Also wie können wir es erreichen, dass wir eine größere Ernte bekommen bei diesem Verhältnis? Bitte? Ja, sehr gut. Sehr gut. Mehr säen. Das ist die einzige Chance. Also gehen wir davon aus, das Verhältnis bleibt 1:4, dann geht das nur, wenn wir mehr säen. Es gibt ja noch ein Verhältnis in der Bibel, worüber ich auch oft nachdenke, das ist dieses Verhältnis 1:100. Das sind das verlorene Schaf, ne? Und die 99 Gerechten und der eine Sünder. Und selbst wenn das Verhältnis 1:100 wäre, fordert Jesus uns auf oder ist uns ein Beispiel darin, dass er sich auf den Weg macht und das eine Verlorene sucht. Und ich frage mich, wo wir das machen. Versteht ihr, was ich meine? Also selbst wenn da draußen 100 sind, das sind 99 gerecht in Anführungsstriche, die Jesus nicht brauchen oder meinen ihn nicht zu brauchen. Und das ist das eine verlorene Schaf. Ja, wo halten wir uns eigentlich auf oder was unternehmen wir, um das eine verlorene Schaf zu suchen? Wär das nicht unsere Aufgabe? Okay, ich weiß nicht, wie viele da draußen sind, die wirklich auf der Suche sind, wo wir landen, wo der Same auf guten Boden fällt. Aber es ist
Es ist unsere Aufgabe und eine Frage unserer Einstellung. Gott hat die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt. Ich benutze das oft. Ich glaube, das ist so der Anknüpfungspunkt, wo auch die Sehnsucht nach Gott entsteht bei den Menschen. Und wenn wir auf der Straße sind, zum Beispiel mit unseren Seminaristen, sonst bin ich auch nicht so oft auf der Straße, mit Leuten ins Gespräch kommen, dann erkenne ich, dass Leute wirklich suchend sind. Also es kommt dann im Gespräch raus. Und dann spreche ich ihnen meistens diese Verheißung zu, aus Jeremia, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Wenn ihr mich ernsthaft sucht, sagt Gott, dann will ich mich von euch finden lassen. Und das sage ich dann den Leuten immer. Ich sage, vielleicht sind sie jetzt noch nicht so weit. Ja, das mag sein, es mag noch ein langer Weg sein. Ich weiß es nicht. Aber das gilt heute für sie. Wenn sie aufrichtig Gott suchen, ihn von ganzem Herzen suchen, dann lässt er sich von ihnen finden. Ist doch großartig, oder? Das jemand so zusprechen zu können. Diese Verheißung. Und so ist es auch. Okay, der erste Punkt also. Menschen sind auf der Suche nach Gott. Und der zweite Punkt, viele Menschen sind vom Glauben und von der Kirche enttäuscht. Ich glaube, das ist meine Theorie, dass der Äthiopier grenzenlos enttäuscht wurde. Beim Tempel im Zentrum der Stadt, da hat er wahrscheinlich den ganzen Rummel erlebt, den Basar, die Geldwechsler und Händler im Tempel, also diese ganze Geschäftemacherei mit dem Heiligen. Und die hatten es gerade auf solche ausländischen Touristen abgesehen, die mit viel Geld in die Stadt kamen und die wurden so richtig abkassiert, ob das dann um die Opfertiere ging, ja, die man kaufen musste und so weiter und Steuern, die man da bezahlen musste und alles Mögliche. Vielleicht kennt ihr den Film von Luther. Da kommt er auch nach Rom, ja, nach seinem Bekehrungserlebnis und mit großen Erwartungen und Idealismus in die Stadt. Und dann sieht er den ganzen Ablasshandel und was da geschieht. Ja, und er ist absolut enttäuscht und desillusioniert, was da los ist. Und so ähnlich stelle ich mir das hier vor. Und dazu kam ja, dass er wollte den Gott Israels anbeten. Wo betete man den Gott Israels an? Im Tempel. Nicht irgendwo an der Ecke, an der Straßenecke. Im Tempel. Nur im Tempel konnte man Gott anbeten. Aber er durfte gar nicht in den Tempel. Er war ein Eunuch. Und ich weiß nicht, ob er das wusste. Vielleicht wusste er es. Vielleicht wusste er es nicht. Aber stellt euch mal vor, er wusste das nicht. Die Gesetze waren klar. Er durfte höchstens bis zum Vorhof des Tempels. Er durfte gar nicht in den Gottesdienst rein. Also ich glaube, dass der total frustriert war. Und dann macht er sich wieder auf den Heimweg irgendwann. Wieder 2000 bis 2500 Kilometer zurück. Und das Gute war, er kauft sich im Tempelkiosk da noch eine Bibel, eine Schriftrolle Jesajas und liest die auf dem Heimweg. Und da bereitet Gott ihn vor, weil Gott ihn sieht. Gott sieht seine Sehnsucht. Das ist großartig, was Gott dann so macht. Also Menschen auch heute sind von Kirche und vom Glaube enttäuscht. Gibt genügend, ja. Manchmal ist das auch nur so ein Alibi, also es wird, halten Sie so vor, damit Sie nicht weiter von uns belästigt werden und so weiter, aber manche sind auch wirklich enttäuscht, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Und für mich ist das ehrlich gesagt ein Albtraum, wenn wir sind ja eigentlich für die guten Erfahrungen zuständig, ne? Sozusagen, also wenn die Leute zu uns kommen, möchten wir, dass sie gute Erfahrungen machen, dass unser Glaube wirklich authentisch ist und dass sie das auch merken, dass sie irgendwie andocken können. Und das ist für mich ein Albtraum, dass das auch in Freikirchen oft nicht funktioniert. Auch in Baptistengemeinden oft nicht funktioniert. Weil Menschen kommen und wir sind gar nicht offen für sie. Was weiß ich, es gibt unterschiedliche Gründe. Vielleicht passen sie nicht in unser Schema. Ja? Sie kommen nicht aus dem bürgerlichen Milieu oder aus dem traditionellen oder konservativen Milieu. Wie auch immer. Sie passen nicht in unser Schema. Oder wir sind so voller Aktivismus, dass wir die Leute gar nicht wahrnehmen. Wir haben so viel mit uns zu tun, dass wir gar keine Kraft haben. Und wisst ihr, das ist so auch eine innere Haltung, die äußerlich zum Ausdruck kommt, die wir manchmal gar nicht merken. Das läuft im Unterbewussten ab. Ob wir offen sind für Menschen, weil immer da, wo man offen ist für Menschen, hat das mit Arbeit zu tun, ne? Mit Zeit, die man geben muss, mit Geld. Ja? Das ist so. Also ich signalisiere ja auch, es gibt eine Körpersprache der Gemeinde. Und ich habe auch eine Körpersprache. Ich weiß schon, mit wem ich mich einlassen will und mit wem nicht. Ja, dann, ihr kennt das ja alles. Oder vielleicht, weil wir zu gesetzlich sind oder was weiß ich. Und ich könnte euch jetzt an der Stelle so einige Beispiele nennen, will es aber nicht tun. Kennt ihr vielleicht selbst, habt das auch erlebt? Was ist unsere Körpersprache als Gemeinde? Sind wir offen für Menschen? Vielleicht das eine doch noch, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich von Rocky. Also Michael Ackermann hat so ein kleines Büchlein geschrieben. Rocky war, kam aus dem Rotlichtmilieu, war Zuhälter, war gepierst überall, wo man sich das nur vorstellen kann, war schwarz voller Tattoos von Kopf bis Fuß, hatte so einen Irokesenschnitt. Also er sah jetzt, ne, aus meinem Milieu betrachtet, furchtbar aus. Ja, schlimm sah der Mensch aus, unglaublich, und er kam zum Glauben. Und dann kam er in eine Gemeinde. Und das ist natürlich eine spannende Frage, wo kann so ein Typ hingehen? Ja, wo kann der sich zu Hause fühlen? Und er ist in eine Gemeinde gekommen, und dann ist so eine ältere Oma aus der Gemeinde ist auf ihn zugekommen, hat ihn mit seinem richtigen Namen angesprochen und hat gesagt, du bist hier herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, ungefähr. Und dann wusste er, hier kann ich sein. Ja, da hat er sofort diese Annahme gespürt. Es gibt viele Menschen, um bei dem Bild von dem Kämmerer zu bleiben, die sind schon sozusagen auf dem Rückzug. Ja, die sind wieder auf dem Weg nach Hause. Also die haben es probiert, und jetzt macht Gott Folgendes. Er erteilt einen Spezialauftrag für diesen Philippus. Und das finde ich großartig. Ja? Er schickt den Philippus diesem Mann hinterher. Und ich glaube, dass Gott das heute auch mit uns macht. Dass er Spezialaufträge verteilt. Da, wo wir uns wirklich vom Geist Gottes auch führen lassen. Das mit dem Führen lassen, das ist ja so eine Sache. Also wir diese Lehre vom Heiligen Geist, ich komme so aus dem pietistischen Hintergrund, so wie ich geistlich geprägt, gemeindlich geprägt worden bin, da war der Heilige Geist nicht so stark Thema. Ja? Und ich lerne das, was heißt es denn? Die Bibel spricht erfüllt vom Heiligen Geist. Also es gibt viele, die sich gar nicht trauen zu sagen, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Ich mache jetzt nicht, manchmal mache ich diese Umfrage, sage ich, wer ist erfüllt vom Heiligen Geist? Und dann gehen so drei Hände hoch. Ne? Sage ich, was ist denn mit euch los? Ne? Also wir denken, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist so eine Art Sonderausstattung. Ne? Ich kaufe mir einen Mercedes und dann ist eben noch dieses und jenes dabei. Ne? Also das ist so eine Sonderausstattung für besonders heilige Leute. Die werden dann erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich merke gar nicht, dass das zur Grundausstattung gehört. Ja? Also diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir haben doch nicht 80% Heiliger Geist. Klar können wir den Geist Gottes dämpfen und können unser eigenes Ding machen, ich weiß. Ja? Und vielleicht ist das wirklich die Erfahrung von einigen, dass sie sagen, ja, ehrlich gesagt, kann ich nicht sagen, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber das ist das, was Gott uns schenken möchte. Und ich könnte das jetzt mit vielen Bibelstellen belegen. Und ich wünsche euch das, denn wenn es jetzt um unseren Auftrag geht, wenn es darum geht, dass wir auch Menschen erreichen, brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Glaubt das einfach, dass Gott euch seinen Geist geschenkt hat. Punkt. Ihr seid Berufene. Ihr habt den Geist Gottes empfangen. Und ihr seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und man darf immer wieder darum bitten. Auch um diese Erfüllung bitten. Da, wo was dazwischen gekommen ist, wo Schuld dazwischen gekommen ist. Herr, füll mich mit deinem Geist. Und dann ist die Frage, das Neue Testament spricht noch mehr über das Thema vom Geist Gottes bestimmen lassen. Paulus, immer wieder, dass wir unser Leben vom Geist Gottes bestimmen lassen. Das ist jetzt sozusagen der zweite Schritt, ja, dass der Geist Gottes auch wirklich, man kann das auch anders ausdrücken, man kann auch sagen, ist Jesus der Herr deines Lebens. Und dann geht es nachher um die Frage, lassen wir uns da auch führen und merken wir das, wenn Gott etwas von uns möchte, dass wir das dann auch tun. Sind wir da gehorsam? Sind wir bereit, auch Botschaften zu empfangen? Klar ist Gottes Wort sozusagen das Fundament. Aber auch im Alltag dürfen wir erleben, dass Gott uns so rausholt. Bei dem Philippus war das, um nochmal die Geschichte damals, der Kämmerer konnte ja in Jerusalem auch eigentlich keinen Christen treffen sozusagen, weil da waren nur noch die Apostel. Da war Verfolgung. Ja, also vorher war großes Wachstum und dann änderte sich das über Nacht, die Stimmung in Jerusalem. Da wurde Stephanus gesteinigt und plötzlich mussten Christen alle um ihr Leben fürchten und mussten fliehen. Ein paar tausend Christen zu Pfingsten sind so viele zum Glauben gekommen. Täglich hat der Herr
Bekehrungen geschenkt. Die Gemeinde wuchs, die haben alles geteilt, die haben Riesenversammlungen gemacht, haben sich in den Häusern getroffen, einen Lobpreis, die hatten eine Freiheit, obwohl das natürlich im Hintergrund schon gegehrt hat, die ganze Geschichte und so weiter. Aber es war eine große Freiheit für die junge Gemeinde. Und dann wurde Stephanus gesteinigt. Apostelgeschichte 7. Und dann über Nacht kam Verfolgung nach Jerusalem. Da sind alle abgehauen. Kann man verstehen. Alle haben um ihr Leben gefürchtet. Und nur die Apostel blieben zurück. Und die wurden dann überall verstreut. Und dann hat Gott aus dieser Not Segen gemacht, indem die da, wo sie waren, angefangen haben zu predigen, das Evangelium zu verkünden. Und das waren nicht keine Profis. Ja? Also das waren jetzt, die Apostel waren ja, die Profis sozusagen, waren in Jerusalem. Das waren alles Laien sozusagen. Da, wo sie hinkamen, haben sie angefangen, von Jesus zu erzählen. Da sind Leute zum Glauben gekommen. Und von Philippus wird uns erzählt, der war ja auch kein Theologe. Der war Sozialarbeiter, ne? Der in Jerusalem bei der Tafel gearbeitet hat. Der also die Ärmel hochgekrempelt hat, der angepackt hat. Das war ein praktischer Mensch. Und der ist dann entweder nach Samaria oder nach Sychem in eine Stadt gekommen und hat dort angefangen zu predigen. Und dann sind Leute, also er hat Dämonen ausgetrieben, Kranke wurden geheilt und viele sind zum Glauben gekommen. Das ist durch den Philippus passiert, durch einen Laie. Und wisst ihr noch, was Philippus für Kennzeichen hatte, für geistliche Kennzeichen, wieso er ausgewählt wurde als Sozialarbeiter für diese griechischen Witwen in Jerusalem? Er war voll Heiligen Geistes, so wie du. Und er hatte einen guten Ruf, so wie du, hoffe ich. Und er war weise, also die Weisheit, die von oben kommt. Demut, jemand, der sich was sagen lässt und so weiter. Einen guten Charakter. Gott hatte schon an ihm gearbeitet. Das sind alles Dinge, die Gott uns schenken will. Und der geht los. So, und dann bekehren sich da ganz viele, ja, und dann spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt so, ich habe jetzt diesen Spezialauftrag, da ist jemand, der ist schon wieder auf dem Heimweg, den müssen wir irgendwie abfangen. Und das Interessante ist, und jetzt komme ich zurück, jetzt schließt sich der Kreis, dass sich dieser Philippus sozusagen aus seinem Alltagsgeschäft rausholen lässt, von der großen Bühne der Evangelisation. Er hätte sagen können, halt mal, ganz schlechtes Timing. Heute Abend ist die nächste Pro-Christ-Veranstaltung. Ich habe 12 Glaubenskurse am Laufen. Jakobus und Johannes sind gekommen, ja, oder Petrus und Johannes. Ich muss die versorgen und so weiter. Da war viel los. Und er war sozusagen der Kopf von dieser ganzen Erweckungsbewegung in dieser Stadt in Samaria. Und er gehorcht sofort. Der Heilige Geist spricht zu ihm und er macht sich sofort auf den Weg. Und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie weit das war. Es waren aber auch ein paar Tage zu laufen, ohne zu wissen, wo Gott ihn gebrauchen will und für wen und für was. Geh mal da an diese einsame Wüstenstraße. Ist das nicht... was ich eigentlich sagen möchte und predige auch für mich immer, muss ich auch an der Stelle, sind wir bereit, uns wirklich auch mal so rausnehmen zu lassen aus unserem Alltagsgeschäft, wenn Gott zu uns spricht. Und das ist eine Frage der inneren Haltung. Das ist nicht eine Frage, wie deutlich Gott redet. Klar kann er so deutlich in unser Leben hineinsprechen, dass wir überhaupt keine Wahl haben. Das ist mir auch klar. Ja, wenn jetzt ein Engel vor mir steht und sagt, Markus, vergiss das mal jetzt hier mit deiner Schreibtischarbeit oder was weiß ich, ja, jetzt gehst du da und dahin, ist doch klar. Da habe ich ja gar keine Wahl. Aber ist unsere Haltung so, dass wir sagen, Jesus, du darfst das, du darfst meine Pläne umwerfen. Du darfst mein Leben auf den Kopf stellen. Wenn du es für richtig hältst, dass heute was anderes dran ist oder morgen oder wann auch immer. Und dann einfach bereit sein, dass Gott auch in unser Leben hineinspricht. Gott kennt unsere Sachzwänge, ist doch klar. Ich kann jetzt meinem Arbeitgeber nicht sagen, du, tut mir leid, der Heilige Geist hat gerade zu mir gesprochen. Ich muss mal gerade gehen. Ja? Das weiß ich auch und das weiß Gott auch. Das muss schon sehr deutlich sein, um da seinen Arbeitsplatz zu riskieren. Versteht mich da nicht falsch, aber haben wir diese innere Haltung? Und wie gesagt, es geht letztendlich um Menschen.
geht um Menschen, die Jesus erreichen will, die er retten will. Und er will uns dazu gebrauchen. Und dann kommt dieser Wagen da vorbei und der Heilige Geist spricht zu Philippus nach, halt dich mal an den Wagen ran. Das heißt für mich so im übertragenen Sinne, mach dich verfügbar oder bleib greifbar irgendwie, ja, in greifbarer Nähe. Wusstest du noch nicht, was da passiert und wie Gott ihn gebrauchen würde? Also sind wir irgendwie greifbar für die Menschen und sind wir da, wenn wir gebraucht werden? Du musst erwarten auf den richtigen Moment. Und dann stellt er Fragen und dann steigt er auf den Wagen und kommt ins Gespräch. Gott hat das alles geführt und dieser Mann kommt zum Glauben. Ich als Evangelist wäre sehr neugierig gewesen, wie er diesen Menschen zu Jesus geführt hat. Aber auch das scheint für Lukas gar nicht so wichtig zu sein, hier zu erzählen. Vielleicht hat es Philippus auch nicht erzählt, wie er das im Einzelnen gemacht hat. Er hat einfach die Schrift, das Alte Testament, ja, wo er Fragen hat, wer ist das, der da sein Leben opfert, das Lamm und so weiter. Von wem spricht hier der Prophet? Ja? Und dann legt er ihm das aus und sagt, das ist Jesus. Und dann wird er ihm gesagt haben, du, Jesus, eigentlich die Erfüllung deiner Sehnsucht. Es ist egal, ob du reich bist oder arm, ob du aus Äthiopien kommst oder aus Jerusalem. Spielt alles keine Rolle. Gott liebt dich und möchte dich retten. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und dann hat wahrscheinlich Philippus das so richtig lebendig erzählen können, was noch gestern sozusagen passiert ist. Dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist. Und dann wird er ihm gesagt haben, hey, triff die Entscheidung, ja, glaube an Jesus Christus und dann wirst du gerettet. Und dann will er sich taufen lassen, ja, schöne Geschichte. Und was ist das Ergebnis? Freude, große Freude. Also wir kommen mit Freude, weil wir freuen uns selber, damit fängt es an. Wir freuen uns selber, dass Gott uns erreicht hat, dass er uns begegnet ist, dass wir Jesus haben. Das ist eine große Freude. Schieb mal alles andere zur Seite, auch deine Sorgen und freu dich mal darüber, dass du ewiges Leben hast und dass du ihn hast, dass er sich dir geschenkt hat. Und dann gehen wir mit Freude, sagen wir diese Freudenbotschaft weiter und sie löst dann auch wieder Freude aus. Amen.